Risiko, mit Gott etwas wagen. Bei allem Respekt vor euch allen, die ihr zuschaut in diesem Gottesdienst, aber das ist konträr zur deutschen Durchschnittsmentalität. Deutsche, so kann man in den Medien nachlesen, sind in der Regel hoffnungslos überversichert, schließen Versicherungen für alles und jedes und alles Mögliche ab, um uns vor Risiken eben zu schützen. In Deutschland, so hat mal jemand gesagt, hat sich so eine Art Vollkaskomentalität herausgebildet, wonach der Staat alles und überall leisten kann und für jedes individuelle Problem eine Lösung bereithalten muss. Im Handel gibt es Preisgarantien in unserem Land für die Rücknahme oder Preisangleichung, wenn die Konkurrenz billiger ist. Es gibt Zufriedenheitsgarantien, die ein befristetes Rückgaberecht bei Unzufriedenheit mit dem Produkt versprechen. Darüber hinaus gibt es von Reparaturgarantien über Vor-Ort-Garantien bis zu Haltbarkeitsgarantien, Ausfallgarantien, Geld-Zurück-Garantien, alles Mögliche, was uns vor Risiken bewahrt. Wir sind also abgesichert rundherum. Jemand schrieb mal, Deutsche seien grundlegend risikoavers, was so viel bedeutet, sie sind super vorsichtig, sie sind risikoscheu. Also sie sind nicht gerade Leute, die man sozusagen mit diesem Predigtthema vielleicht erreichen könnte. Wir entscheiden uns meist für Sicherheit. Bei der aktuellen Lockdown-Verlängerung, die es jetzt gegeben hat, hat einer der Politiker von einem Sicherheitspuffer gesprochen, der da noch eingebaut wird. Also Sicherheit ist für uns wichtig. Und dann reden wir über Risiko und mit Gott etwas zu wagen. Wenn ich von hier sagen würde oder andere Prediger, dass wir Glaubenswagnisse eingehen sollen, dann würden vermutlich die meisten von euch das bejahen. Und theoretisch sind wir bei diesem Thema auch gut drauf. Der sogenannte reiche Jüngling, für alle von euch, die diese Geschichte kennen, der hat nicht gerade unsere Sympathien, weil er traurig weggeht und die Aufforderung Jesu ausschlägt, alles zu verkaufen und Jesus nachzufolgen. Und die Freunde, die am Ende des Lukas-Evangeliums Kapitel 9 Jesus nachfolgen wollen, da kommen so alle möglichen Leute, die sagen, ich will dir nachfolgen und haben dann aber unterschiedliche Situationen, die sind so Radio Erivan-mäßig drauf, sag ich mal. Die sagen im Prinzip ja, aber ich muss vorher noch das eine oder andere erledigen und diese Leute haben nicht viel Sympathien für uns, im Prinzip ja. Weiß nicht, wer von euch, es gibt ja so nette Witze von Radio und Erivan, die immer diese Formulierung enthalten. Nicht? Also Frage an Radio Erivan, ist es möglich, dass man fahren kann mit einem Trabi mit 100 in die Kurve? Radio Erivan antwortet, im Prinzip ja, aber nur einmal. Oder Radio Erivan wurde gefragt, stimmt es, dass Adam und Eva die ersten Kommunisten waren? Radio Erivan antwortet, im Prinzip ja. Sie hatten beide nichts anzuziehen, hatten sehr bescheidene Anforderungen an das Essen. Sie hatten nie ein eigenes Haus und außerdem glaubten sie, im Paradies zu leben. Oder einer, der ist noch richtig gut, der kommt ohne im Prinzip ja aus. Frage an Radio Erivan, welche vier Faktoren hemmen die sozialistische landwirtschaftliche Entwicklung? Die Antwort, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Nun denn, also mit dem Risiko im Prinzip ja, wir lassen uns auf Dinge ein, aber dann kommen die ganzen Einschränkungen, wie das bei Radio Erivan so war. Ich will euch mal an meinen Assoziationen zu diesem Predigtthema Anteil geben. Als ich darüber nachdachte, was es bedeutet, ein Risiko einzugehen, mit Gott etwas zu wagen, was kommt einem da so in den Kopf? Eine Assoziation war, ich stand mal in Sambia im relativ tiefen Busch. Wir waren da mit einer Reisegruppe und sind extra dorthin gefahren an einem Gedenkstein für David Livingstone. David Livingstone war Forscher, Mediziner, aber auch Missionar und ist im 19. Jahrhundert, ich sag mal, ins tiefe Afrika, in den tiefen afrikanischen Busch gegangen. Er war auf der Suche nach den Nilquellen und er hat zum Teil noch seine Frau dabei gehabt, dann später ist er auch ganz lange Zeit ohne seine Familie unterwegs gewesen und er hat Menschen zum Glauben an Jesus gerufen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist er da gestorben an einer Malaria und da ist dieser Gedenkstein für David Livingstone. Und da dachte ich, wow, dieser Mann, der hat alles auf eine Karte gesetzt, wenn man so will. Er hat dieses Ziel gehabt, Menschen in Afrika mit dem Evangelium zu erreichen, gleichzeitig auch medizinische Forschung voranzubringen. Und da stand nun dieser Gedenkstein für ihn. Man hat seine Leiche später ja nach London zurückgebracht. Aber diese Reise hat so lange gedauert, dass man nur an einer Fehlstellung im Kiefer bei den Zähnen noch erkannt hat, dass das David Livingstone ist, weil sein Zahnarzt von dieser Fehlstellung wusste. Ansonsten war der Körper schon entsprechend, naja, muss ich nicht näher drauf eingehen. Zweite Assoziation, Sabine und ich sind zweimal im Iran gewesen. Wir wollten das Land kennenlernen, aus dem viele der Freunde, die hier durch die Flüchtlingssituation nach Deutschland gekommen sind, kommen. Und es war faszinierend, interessant, ein tolles Land. Gleichzeitig wissen wir, dass Christen es dort super, super, super schwer haben. Und ich wusste, dass im Norden dieses von Teheran das Evin-Gefängnis ist. Das ist das berüchtigste Gefängnis des Landes, wo politische Gefangene, aber eben auch Leute, die als Christen sozusagen aufgefallen sind, ins Gefängnis geworfen werden. Manchmal Monate, vielleicht Jahre dort sind, unter menschenunwürdigen Haftbedingungen dort sind und die einen oder anderen überleben es auch nicht. Und ich hatte irgendwie den Wunsch, wenigstens dort mal zu diesem Gefängnis hinzufahren. Und dann steht man so davor und betet für Menschen, die da drin sind und spürt unsere Lebenssituation. Ich bin als Tourist da, ich kann da hinfahren, kann wieder wegfahren, ist so weit weg von diesen Leuten, die wirklich Risiken eingegangen sind. Ich hatte eine Biografie gelesen von zwei Frauen, die mittlerweile in den USA sind, Iranerinnen, die ganz systematisch im Norden Teherans über Jahre neue Testamente verteilt haben und das auch systematisiert sozusagen dokumentiert haben, die dort in diesem Gefängnis saßen. Zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, nicht mehr, aber eben vorher. So, Risiko, mit Gott, für Gott etwas wagen, das ist eine ganz andere Lebenssituation. Dritte Assoziation ist eine ganz andere, da denke ich immer wieder dran, wenn ich über solche Themen nachdenke. Ich habe in den 80er Jahren einmal eine Biografie gelesen von einem Mann, den ihr wahrscheinlich vom Namen noch nie gehört habt, Hermann Stöhr. Hermann Stöhr lebte in der nationalsozialistischen Zeit und er hat sich früh dazu entschlossen, gegen das nationalsozialistische Regime zu protestieren und war da ganz konsequent. Schon 1933 wandte er sich öffentlich in einem Aufruf zum Boykott, gegen den Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte und die Beflaggung von Kirchen mit Hakenkreuzfahnen. Später schloss er sich dann der sogenannten Bekennenden Kirche an. Als er im Frühjahr 1933 zur Kriegsmarine eingezogen und einberufen wurde, verweigerte Stöhr aus Gewissensgründen den Kriegsdienst und den damit zusammenhängenden Eid. Zwei Einberufungsbefehlen vom 2. März und im August kam er nicht nach. Daraufhin wurde er Ende August 1939 verhaftet, zunächst wegen Fahnenflucht zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Dagegen legte er Widerspruch ein und aufgrund seiner Eidesverweigerung verurteilte ihn das Reichskriegsgericht dann 1940 wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tod. Das Urteil wurde im Juni 1940 im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee durch Enthauptung vollstreckt. Und während der Beerdigung Stöhrs verhinderten Gestapo-Beamte, dass eine Predigt gehalten wurde. Der Geistliche konnte lediglich ein Vaterunser sprechen. Ich habe in den 80er Jahren diese Biografie gelesen und die hat mich zutiefst irgendwie geprägt und erreicht, weil ich dachte, was sind das für Leute, die solche Risiken eingehen, die wissen, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Diese Leute, von denen ich besprochen habe, die haben sind riesige Glaubenswagnisse eingegangen und ihre Risikobereitschaft, die ist so weit weg von meiner und vermutlich auch von den meisten unserer Lebenssituationen. Also wenn wir darüber reden, Risiko mit Gott etwas wagen, dann will ich gar nicht sagen, dass es immer nur so extrem sein muss. Auf der anderen Seite, wir Deutsche sind da etwas anders drauf. Und diese Frage, ob das für uns überhaupt ein Vorbild sein kann, solche extremen Positionen, die könnte man bei dem biblischen Vorbild auch stellen, dem wir heute auf die Spur kommen wollen. Und das, Sarah hat es vorhin schon gesagt, ist Mose. Von Mose gibt es unglaublich viel. Ich würde sagen, mehr als von jedem anderen Person in der Bibel, weil die Bücher Mose, davon gibt es ja 5 und vom 2. Buch bis zum 5. Buch Mose, das berichtet alles über seine Lebensgeschichte, über das, was er getan hat. Und ich habe mir zwei Freunde zur Verstärkung mitgebracht, weil wir in dieser Predigt relativ viele Bibeltexte lesen wollen. Sarah und Jörn werden mithelfen, das zu lesen. Und wir fangen mal ganz hinten an, nämlich am Ende vom 5. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 10 bis 12, und wollen dem Mose auf die Spur kommen.
Nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solche staunenerregenden Wunder vollbracht wie die, mit denen er im Auftrag des Herrn in Ägypten gegen Pharao, seine Minister und sein ganzes Land aufgetreten ist. Kein anderer hat Israel mit so starker Hand geführt und vor den Augen des ganzen Volkes solche mächtigen und schreckenerregenden Taten vollbracht wie er.
Es gibt nicht viele Menschen, bei denen die Bibel solche Superlative verwendet. Kann man so einen Superhelden und Superheiligen überhaupt mit uns vergleichen? Wir können eigentlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt anschauen, nämlich was die Bibel zu Mose sagt. Aber wenn man sich seine Berufungsgeschichte anschaut, dann hat man zunächst mal überhaupt nicht das Bild eines Superheiligen. Die Geschichte ganz kurz im Zeitraffer: Israel ist versklavt in Ägypten, Mose ist im Königshaus aufgewachsen, muss aber wegen Totschlag fliehen, weil er einen Ägypter erschlagen hat, ist deswegen lange außer Landes, kommt zurück, wird von Gott berufen, das Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Und Mose erweist sich als ein Weltmeister der Gegenargumente und der Besserwisserei, weil er immer sagt, nein, ich bin der Falsche aus den und den Gründen, ich kann das nicht und so weiter. Dann willigt er aber endlich ein, dass Aaron, sein Bruder, an seiner Seite, und er vollbringt unter seinen Händen geschehen große Wunder. Aber der störrische Pharao will das Volk nicht ziehen lassen, bis es dann schließlich doch so weit kommt. Und Israel zieht los, aber Pharao überlegt es sich doch wieder anders. Exodus 2. Mose 14.
Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Herr heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen, wir wollen lieber den Ägyptern dienen? Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen.
Das ist der Klassiker, der die 5 Bücher Mose durchzieht. Das Volk ist sozusagen auf dem Weg ins verheißene Land und es taucht irgendeine Schwierigkeit auf und das Volk schiebt Paranoia, hat tierische Angst und macht klare Vorwürfe. Und Vorwürfe an den Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, da ging es uns besser, da hatten wir zu essen und, und. Und Mose ist ja auch Teil des Volkes. Er sieht auch, dass die Ägypter heranrücken, aber er reagiert ganz anders. Und das ist jetzt eine etwas längere Geschichte, die mancher von euch kennen wird, die auch in Kindergottesdiensten sehr gerne gelesen wird. Als Predigttext haben wir sie, glaube ich, ganz lange nicht gelesen. Exodus 14, ab Vers 13.
Mose antwortete ihnen, habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Der Herr sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockenen Fußes ins Meer hineingehen können. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie hinter ihnen her ins Meer gehen. Dann will ich am Pharao und seinem Heer, an allen seinen Streitwagen und Wagenkämpfern meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao und seinem ganzen Heer meine Macht zeige. Der Engel Gottes, der sonst ständig vor dem Volk Israel herging, trat nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen war, stellte sich hinter sie, sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war sie dunkel, aber auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen.
Nun streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer. Und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Die Ägypter verfolgten sie und alle Streitwagen des Pharaos mit den Pferden und Wagenkämpfern jagten hinter ihnen her ins Meer hinein. Mose streckte seine Hand aus und so strömte das Wasser bei Tagesanbruch zurück. Die fliehenden Ägypter rannten geradewegs hinein. Der Herr trieb sie mitten ins Meer. Das Wasser bedeckte die Streitwagen und Wagenkämpfer, die gesamte Armee des Pharaos, die den Israeliten ins Meer gefolgt war. Kein einziger von den Ägyptern kam mit dem Leben davon.
Man kann sich ja fragen, was gibt diesem Mann Mose so eine unglaubliche Durchhaltekraft und auch Risikobereitschaft? Alle um ihn herum spielen verrückt und genau genommen ist ihre Angst angesichts der herannahenden Gefahr ja nur zu verständlich. Wieso kann Mose anders reagieren als der Rest seines Volkes? Dieser Frage wollen wir gleich noch nachgehen. Aber wer denkt, dass sich mit dieser Panik des Volkes und des bombastischen Wunders Gottes, dem Durchzug durchs Rote Meer, die Probleme erledigt haben, der täuscht sich. Es spielt sich ständig das immer wieder gleiche Szenario ab. Hören wir mal in ein paar ganz kurze Texte rein. In diesem Fall geht das Wasser zur Neige. Man ist in der Wüste und wer ist die Zielscheibe der Meckerei? Das ist Mose, 2. Mose 15.
Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten: Was sollen wir trinken? Mose schrie zum Herrn um Hilfe und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf Mose in das Wasser. Da konnten sie es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe.
Das nächste Mal fehlte es an Brot und die Vergangenheit in Ägypten verklärt sich erneut. Vergessen ist der Horror der Sklaverei. Und wer ist die Zielscheibe des Angriffs? Wieder Mose, Exodus 16.
Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israels gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert.
Das mussten Mose und auch Aaron sich anhören. Und es geschah wiederum ein Wunder Gottes auf die Gebetsintervention von Mose, nämlich dass Manna, so eine Art Brot, jeden Morgen vom Himmel fiel und am Freitag fiel gleich für 2 Tage, nämlich für den Freitag und für den Sabbat, und dass Gott Wachteln schickte. Sie hatten also Brot und Fleisch. Aber es geht munter weiter mit dem Meckern. Ein Kapitel weiter ist es wieder das fehlende Wasser, Exodus 17.
Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte: Warum macht ihr mir Vorwürfe? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Leute von Israel hatten großen Durst. Deshalb murrten sie gegen Mose und sagten: Wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten samt unseren Kindern und dem Vieh? Da schrie Mose zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich.
Und so ging es weiter. Mose gehorcht der Stimme Gottes, er führt sein Volk. Und das Volk erlebt der hammerharte Wunder vor den eigenen Augen. Aber kaum kommt die nächste Schwierigkeit in der Wüstenwanderung, dann klagen sie Mose an, sie verherrlichen die Sklaverei in Ägypten, unter der sie tierisch gelitten haben, und machen Mose für den ganzen Frust verantwortlich. Und Mose schreit zum Herrn. Das hört sich fast übermenschlich an. Und man kann sich fragen, kannte dieser Typ denn keinen Zweifel, keine Schwäche? Hatte er, Mose, denn selbst nie Angst? Aber die Bibel ist ein realistisches Buch und die weiß um die Regung menschlichen Herzens. Und wir hören mal in 4. Mose 11 hinein.
Mose war die ganze Sache leid und sagte zum Herrn: Warum tust du mir, deinem Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme, wie die Amme den Säugling, und es auf meinem Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast. Fleisch wollen sie. Sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch nehmen für ein so großes Volk? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Die Last ist mir zu schwer.
Das heißt, Mose ist auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er ist kein Übermensch. Ja, er war von Gott berufen und das war nicht leicht. Er hatte jede Menge Ausreden gehabt, dass er das alles nicht könnte. Aber letztlich hatte er Gott gehorcht. Und die Aufgabe, vor der er stand, war riesig, die war unüberschaubar, die war voller Risiken, dass Dinge schiefgehen würden. Und unter seinen Händen geschahen dann Wunder Gottes, wie sie wohl kein anderer Mensch im Alten Testament erlebt und vollbracht hat. Und ständig fällt ihm das Volk in den Rücken und macht ihn verantwortlich für jedes Problem, das sich ihnen entgegenstellt. Und da ist es dann schon richtig beruhigend, dass er auch mal die Faxen dicke hat oder wie man im Ruhrgebiet sagt, dass er so einen Hals hat. Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Und es bleibt die Frage, und der wollen wir heute ja nachgehen, woher, warum war Mose so bereit, auf Gottes Geheiß Risiken einzugehen? Woher hatte er eigentlich die mentale Kraft, einer gegen alle oder vielleicht müsste man besser sagen, einer für alle zu sein? Warum konnte er an Gott festhalten in den schwierigsten Umständen, während rechts und links alle umkippten? Auch seine Familie, man kann Geschichten lesen, wie seine Schwester Miriam und auch sein Bruder Aaron umkippten und nicht mehr mit wollten. Ich will nicht spekulieren bei diesen Fragen, sondern wir wollen die Antworten im Text suchen. Und ich glaube, es gibt auf diese Frage, warum konnte Mose durchhalten? Warum ist er diese Risiken eingegangen? Es gibt drei Teilantworten. Und die erste lautet, Mose konnte so agieren, weil er eine unglaublich enge Gottesbeziehung hatte. Und das lesen wir in 2. Mose 33.
Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet.
Das ist eine sehr spezielle Aussage. Ein Freund Gottes wird Abraham noch genannt, aber das ist eine sehr besondere Aussage. Das Gottesbild oder die Gottesvorstellung im Alten Testament war ja eher die, dass Gott eben als, und das ist alles richtig, als der Schöpfer, als der Allmächtige, als der gesehen wurde, der die alle Gestirne irgendwie am Laufen hält und all diese Dinge. Also Gott ist riesig und groß und allmächtig, der Herr der Herrscher, der Herr Zebaoth. Und dass dann mit einmal jemand kommt, der sagt, Gott ist für mich wie ein Freund, das war schon speziell und bemerkenswert. Freundschaft heißt doch, ich vertraue meinem Freund. Ich teile alles mit ihm. Wir können in Offenheit miteinander umgehen. Wir können ehrlich miteinander sein, Schwächen eingestehen und, und. Warum diese Beziehungsbeschreibung da ist, nämlich dass Mose ein Freund Gottes ist, das wird einem deutlich, wenn man die Bücher 2. Mose, 3., 4., 5. Mose mal so in einem Rutsch durchliest, was ich in der Vorbereitung dieser Predigt getan habe, dann merkt man, wie kommunikativ diese Beziehung zwischen Gott und Mose war und wie sehr die beiden sozusagen miteinander im Gespräch waren. Eine ganz, ganz spezielle Beziehung. Und ich glaube, das ist eine der Antworten, warum Mose so durchhaltekräftig und durchhaltemäßig drauf war, dass er wusste, er hat Gott zum Freund. Es gibt im Neuen Testament ja auch so eine Aussage von Jesus in Johannes 15, Vers 15. Da sagt er, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also das signalisiert auch, dass Gott enge Beziehung zu uns will, wie ein Mensch, wie Menschen eben als Freunde miteinander unterwegs ist. Kann es sein, dass dies einer der Gründe ist, warum Mose durchgehalten hat, obwohl er oft Mutterseelen allein war? Also nicht äußerlich, aber innerlich. Alle waren gegen ihn, alle verschworen sich gegen ihn und meckerten gegen ihn. Warum war Mose so bereit, auf Gottes Geheiß Risiken einzugehen? Woher hatte er die mentale Kraft? Ich glaube, die erste Antwort lautet, er hatte eine unglaublich enge Gottesbeziehung. Er wusste, dass es Schwierigkeiten gab. Er wusste, dass das Leben nicht alles easy ist und dass es eine Menge unüberwindlicher Hindernisse gab in seinem Leben und in dem Dienst, den er tat. Aber er hatte Gott zum Freund. Die zweite Teilantwort die ich im Text gefunden habe, laute: Mose konnte so agieren, weil er eine zutiefst richtige Selbstsicht hatte. 4. Mose 12.
Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er.
Wieder so ein Superlativ. Niemand auf der Erde, der demütiger war als er. Ehrlich gesagt, ich hatte diese Aussage gerade bei Mose und über ihn nicht unbedingt erwartet, weil er die zentrale Figur war, weil er der war, der mit Gott ständig im Gespräch war. Er war auch am Hof des Pharao aufgewachsen. Das war ein Privileg. Gott war ihm im brennenden Dornbusch begegnet, eine besondere Erfahrung der Gegenwart Gottes. Er hatte später eine Audienz nach der anderen beim Pharao, als er ihm die Plagen ankündigte und eben das Pharao das Volk ziehen lassen sollte. Unter seinen Händen passierten Wunder, wie wohl bei keinem anderen im Alten Testament. Die 10 Plagen sind da zu nennen und manches andere. Mose hätte auf die Idee kommen können, dass Gott ihn eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Aber er hatte offensichtlich kapiert, dass es durch und durch Gottes Kraft war, die durch ihn wirkte. Und deswegen kann die Bibel sagen, es gab keinen demütigeren Menschen als Mose. Im Neuen Testament gibt es vielleicht eine Parallele bei Paulus. Paulus bittet Gott, dass er ihm diesen Pfahl im Fleisch, wie Martin Luther das übersetzt, diesen Stachel im Fleisch wegnimmt, irgendeine Krankheit, irgendeine Behinderung, die er vielleicht hatte. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt Paulus. Das hätte Gott ihm geantwortet. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich glaube, das hätte von Mose stammen können, dieser Satz, dass er eben sich als schwachen, als hilfsbedürftigen Menschen empfand, obwohl Gott so große Dinge durch ihn tun konnte, weil es eben die Kraft Gottes war. Paulus sagt, 1. Korinther 1,27, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Also kein Mensch so demütig wie Mose. Ich glaube, Demut kann man falsch verstehen, so im Sinne von, ich bin minderwertig, ich weiß nichts, ich kann nichts. So ist das überhaupt nicht gemeint. Das Wort enthält ja das Wort Mut. Das heißt, ich realisiere meine Position vor Gott. Jesus sagt selbst von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Paulus fordert die Gemeinde auf, die miteinander ein bisschen im Clinch war hier und da, in Demut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Das heißt, ich realisiere meine Position und sage, der andere, mit dem ich unterwegs bin, den will ich hochachten. Oder noch ein Wort aus den Psalmen. Wir haben schon gehört, eben von Ingrid, David hat viele dieser Psalmgebete und Lieder gedichtet. Da heißt es, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber bleibe ich bei deinem Wort. Also Demut ist die Erkenntnis meiner Position vor Gott. Und das heißt, er ist der Allmächtige und ich bin der, der ja, von ihm gebraucht wird, nicht mehr und nicht weniger. Und diese Selbstsicht hat offensichtlich Mose in seinem geistlichen Dienst, in seinem Auftrag irgendwie erkannt. Er hätte ja prahlen können und hätte sagen können, was Gott alles durch ihn getan hat und welche bombastischen Wunder alle geschehen sind durch ihn. Aber offensichtlich war er überhaupt nicht so drauf, sondern sagte eben, ja, das oder es wurde über ihm gesagt, kein anderer war demütiger auf dieser Erde als Mose. Es geht ja um die Frage, warum war Mose so bereit, auf Gottes Geheiß Risiken einzugehen? Wozu oder woher hatte er die mentale Kraft? Und geistlich eine korrekte Selbstsicht zu haben, bedeutet ja, ich bin nicht im Zentrum, sondern Jesus ist im Zentrum. Ich bin allenfalls ein Werkzeug in seiner Hand, aber er ist der Meister, er sagt, wo es lang geht. Er formt den Ton. Er ist der Töpfer, ich bin der Ton. Dieses Beispiel benutzt Paulus einmal. Also die zweite Antwort ist, eine geistlich korrekte Selbstsicht zu haben. Die dritte lautet, Mose konnte so agieren, weil es ihm nicht um ihn selbst und seine Vorteile ging, sondern weil er zutiefst von der Liebe und Sorge um Menschen getrieben war. Weil er zutiefst von der Liebe und Sorge um Menschen getrieben war. Weite Teile des 5. Buch Moses sind ein Rückblick auf Mose und seinen Dienst und sein Erleben. Und hört euch mal an, wie er rückblickend sein Verhältnis zu seinem Volk, aber auch seinen Gebetseinsatz für diese ihm oft so viel Schwierigkeiten machenden Menschen beschreibt. 5. Mose 9.
Seit ich euch kenne, lehnt ihr euch gegen ihn auf. Ich lag also damals 40 Tage und 40 Nächte im Gebet vor dem Herrn, weil er gedroht hatte, euch zu vernichten. Ich betete: Ach Herr, du mächtiger Gott, vernichte doch dein Volk, dein Eigentum, das du in deiner großen Macht aus dem Sklavendienst befreit und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Denk an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben, und sieh nicht auf die Schuld dieses widerspenstigen Volkes. Sie sind doch dein Eigentum, dein Volk, das du mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm in die Freiheit geführt hast.
So kann nur jemand beten, der als Freund Gottes unterwegs ist. Mose führte das Volk. Sie erleben viele und faszinierende Wunder. Bei jedem sich in den Weg stellenden Schwierigkeit klagen sie Mose an. Und er sagt dann, Vers 24, seit ich euch kenne, lehnt ihr euch gegen Gott auf. Das ist seine Sicht auf das Volk und damit hat er recht. Weil ständig irgendwelche Meckerei und was nicht alles des Volkes diese Wüstenwanderung begleitete. Und das Alte Testament spricht ja sehr menschlich von Gott. Gott hatte so einen Hals, er fasst den Entschluss, das Volk zu vernichten. Und was macht Mose? Er pflichtet ihm nicht bei, sondern er betet 40 Tage und 40 Nächte und legt sich sozusagen für sein Volk, was so ungehorsam gegen Gott ist, ins Zeug. Er investiert alles, was er an Zeit und mentaler Kraft hat, um Gott umzustimmen. Das kann man schon so sagen, wenn man diese Gebete liest. Das heißt, er liebt Menschen und er sorgt sich um sie. Und ich glaube, dies hilft ihm durchzuhalten und schwere Zeiten durchzustehen, weil er sich nicht über die Leute ärgert, sondern zutiefst sie liebt und darum für sie eintritt. Also fassen wir zusammen, was bewegt Mose oder wie kann er solche Risiken eingehen? Was hilft ihm festzuhalten an Gott, auch wenn alle gegen ihn sind? 3 Antworten haben wir gegeben. Die erste: Mose konnte so agieren, weil er eine unglaublich enge Gottesbeziehung hatte. Und diese enge Gottesbeziehung bedeutete nicht, dass alles easy war, dass alles leicht war. Kaum ein Mensch hat so viele Schwierigkeiten erlebt wie Mose. Aber aus dieser engen Gottesbeziehung heraus wusste er sozusagen, dass er geistlich feststeht, auch wenn alle gegen ihn stehen. 2. Antwort: Mose konnte so agieren, weil er eine zutiefst richtige Selbstsicht hatte. Nicht er ist der tolle Typ, nicht er ist der, den Gott gebrauchen kann, er ist der Wundertäter, sondern kein Mensch auf dieser Erde, sagt die Bibel, war so demütig wie Mose. Er hatte eine Selbstsicht, zu sagen, Gott ist es, der durch mich wirken kann und ich bin als sein Werkzeug da und stehe ihm zur Verfügung, aber es geht um Gott und seine Macht und seine Kraft. Die 3. Antwort: Mose konnte so agieren, weil es ihm nicht um ihn selbst und seine Vorteile ging, sondern weil er zutiefst von der Liebe und Sorge um Menschen getrieben war. Und ich glaube, wo diese 3 Dinge zusammenkommen, die enge Gottesbeziehung, die richtige Selbstsicht, Stichwort Demut, und die Liebe zu Menschen, weil Gott Menschen liebt, dann wird manches möglich, was uns vielleicht sonst nicht möglich ist, durch die Kraft Gottes. Ich möchte beten. Vater im Himmel, unser Leben ist vermutlich nicht so spektakulär wie das, was Mose erlebt hat, nicht so von Schwierigkeiten durchsetzt, wir gehen nicht solche großen Risiken ein, wir haben nicht diese mentale Kraft, sozusagen allein gegen alle an dir festzuhalten. Aber ein bisschen was kennen wir auch von Schwierigkeiten, von notvollen Situationen, von Problemen im Leben. Und ich bitte dich, dass wir von Mose lernen, an unserer Gottesbeziehung zu arbeiten, dich zu suchen, deine Nähe zu suchen, in diese Beziehung hineinzukommen. Bei Mose hieß es sogar, dass er ein Freund Gottes war. Dass wir unser Leben in einer engen Beziehung zu dir führen, weil du das durch Jesus Christus möglich gemacht hast. Gleichzeitig bitten wir, dass wir diese Selbstsicht, die Mose hatte, selber auch haben, demütig zu sein vor unserem Gott. Das ist der Auftrag des Alten Testaments. Dass wir uns an der Position sehen und befinden, die du ja, wie du es siehst, Herr, und einfach dich in den Mittelpunkt richten und nicht uns selbst. Und lass uns in Liebe zu Menschen unterwegs sein, in wirklicher Hingabe zu Menschen unterwegs sein, dass da auch, wo Probleme und Schwierigkeiten da sind, die andere Menschen in unser Leben vielleicht hineinbringt, die Liebe überwiegt. Danke für das Vorbild von Mose. Danke, dass wir von ihm lernen dürfen. Amen.